ja, Menschen, Dienste, Gemeinden, ganze Verbände haben sich apostolisch genannt und waren dann aber häufig sehr elitär, sehr dominant, sehr eigen, sehr isoliert und ja, haben sehr groß von sich gehalten und sehr niedrig von allen anderen, haben sich für sehr gesalbt gehalten und entsprechend alle anderen für nicht so gesalbt. Und ja, ich habe da auch schon viel Anmaßung gesehen und irgendwie fliegen die Menschen auch da drauf, stimmt's? Die wollen das so gerne, dass jemand Power hat, dass jemand Macht hat, dass jemand endlich mal voll es drauf hat und hier mal irgendwie allen mal Bescheid sagt, wo es lang geht. Und das irgendwie ist anscheinend so bestechlich, dass also immer wieder Massen von Leuten da dann hinlaufen und denken sich, das ist das Allerneueste und das ist jetzt mal endlich das. Ja, von Jesus lesen wir, dass der nicht ganz so mächtig dann einritt in Jerusalem, sondern so ganz demütig auf einem Eselsfohlen reitend. Da war man schon im Zweifel, ist das wirklich der König? muss der nicht mit großer Macht kommen und mit großer Power und mal allen Bescheid sagen, wo es mal lang geht? Aber Jesus ist gar nicht so, ne? Obwohl er die Macht hat, ist er nicht jemand, der Macht missbraucht und dazu hernimmt, um sich andere gefügig zu machen. Amen. Sehr wichtig. Göttliche Macht zeichnet sich niemals durch Einschüchterung aus. Glaubt ihr das? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Nicht sein... Pass auf. Sondern seine Güte leitet uns zur Umkehr. Und ich denke, Güte können wir gut gebrauchen, oder? Also ich schon, ich kann davon also wirklich nicht genug kriegen. Güte können wir brauchen in einem unglaublichen Maß, um gütig sein zu können ohne Maß. Hat jemand Lust darauf, gütig zu sein ohne Maß? Also ich finde das viel besser, als dass einer hier Power, 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 wenn einer den Power der Güte hat, das fände ich ganz gut. Überhaupt diese Frucht des Geistes, habt ihr schon mal gehört, Frucht des Geistes? Ja, was ist denn das? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung, Geduld. Ja, also gut, alle sind den Gaben hinterher, ne? Wir wollen die Gaben. Heilung, Power, wir wollen Wunder tun, wir wollen mächtig auftreten. Aber was ist mit der Frucht? Ja. Der Herr sucht die Frucht, stimmt es? Jesus sagt, er möchte, dass wir nicht viele Gaben bringen, sondern viel Frucht. So, er will die Frucht sehen. Und Frucht ist etwas, was in unserem Leben langsam heranreift, durch viele Bewährungen geht. Und am Ende werden wir gütig und freundlich und diszipliniert. Und wir müssen nicht mehr für unser eigenes Recht kämpfen. Wir müssen überhaupt nicht mehr um uns kämpfen. Das haben wir hinter uns. Amen. Da haben wir keinen Bock mehr drauf. Das haben wir lang genug betrieben, den Quatsch. Das wollen wir gar nicht mehr. Ja, wir sind im positiven Sinne selbstlos. Wir wollen keine Weltreiche mehr aufbauen. Deswegen kann sie Gott uns anvertrauen. Habt ihr das gewusst? Gott vertraut seine große Macht denen an, die sie nicht unbedingt haben wollen. Also die Geschichte hat das immer wieder gezeigt, dass Gott solche beruft, die irgendwie nicht unbedingt gesagt haben, ich will mächtig sein, sondern diejenigen, die gar nichts mehr zu verlieren hatten. Das ist oft die Qualität, Leute, die an Grenzen stehen, Leute, die wissen, mit mir ist sowieso vorbei. Die kriegen unglaubliche Salbungen und bewegen nochmal schnell die ganze Welt. Wie lang war der Dienst von Jesus? 3 Jahre? Das ist sowas von kurz. Findet ihr nicht? Wie alt war denn der Mann? Ja, und am Ende war er also 33 und ja, was, hätte er nicht mit 18 anfangen können? Ich meine, wir würden so denken, ich meine, leg los, Jesus, mach, tu, es gibt viel zu tun, Gemeindearbeit ohne Ende, aber irgendwie 3 Jahre. 3 Jahre von 30, das ist der Zehnte. Naja, Sehr interessant. Ja. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, wo es das Falsche gibt in Sachen apostolisch. Da gibt es natürlich auch das Richtige. Und ich glaube, dass die ganze Gemeinde entsprechend diesem fünffältigen Dienst, fünffältiger Dienst, was ist das? Die Pastoren, ja, das wissen alle. Evangelisten, Lehrer, Propheten und Apostel. Ja, so durch die Geschichte wurde das mal so ganz weit runter reduziert, eigentlich nur auf den pastoralen, priesterlichen Dienst. Und dann hat der Heilige Geist der Gemeinde irgendwie so viel Druck gemacht, dass die anfingen, die Sachen alle wiederzuholen. Ne? Dann kam, nachdem eigentlich es nur noch den pastoralen Dienst gab, die Betreuung bis zum Ende, Gemeinde als Betreuungsanstalt, kamen dann die Evangelisten wieder. Dann kamen die Erweckungen und große Evangelisten auf einmal, hat man gar nicht mehr gewusst, dass es sowas gibt. Und diese Evangelisten haben die Welt verändert, stimmt's? Das haben die getan und haben die Gemeinde unheimlich unter Druck gebracht, sich zu verändern, damit sie evangelistisch wird. Ja. Und dann kamen die Lehrer wieder. Dann kamen irgendwie die Bibellehrer auf einmal wieder. Alle haben schon mal von Derek Prinz gehört. Ja. Das war für einer natürlich, von vielen, einer der Beispiele für einen Bibellehrer. Ne? So. Und ich habe die ganzen Sachen von dem rauf und runter gehört und hin und her und Tag und Nacht, Derek Prinz. Und war also völlig beeindruckt und dachte mir, ich muss unbedingt ein Lehrer werden, wie Derek Prinz. Das ist ja eine tolle Sache. Ja, dann kamen die Lehrer wieder und dann auch in den letzten 20 Jahren, wir hatten vorhin schon kurz geredet, kamen nun auch die Propheten wieder. Und am Anfang war das also sehr befremdlich und ja, aber heute ist ja jeder ein Prophet, jetzt neuerdings habe ich festgestellt, alle sind jetzt Propheten geworden und überall sind Prophetenschulen und also, naja, es ist immer, dass es ein bisschen ins Extrem pendelt, ehe es dann wieder normal wird und sich dann irgendwie findet, auch in der Gemeinde so etwas von normal wird. Das gehört auch dazu. Und ich denke, das ist auch so, dass in den letzten, wie gesagt, 20 Jahren ist in Sachen Prophetie und Propheten und prophetisch ist ganz, ganz, ganz viel passiert. Und wir haben auch alle die verkehrten Prophetien gekriegt, auch die richtigen mussten unterscheiden lernen. Das müssen wir überhaupt immer, oder? Das ist die wichtigste Gabe, finde ich, überhaupt heutzutage, die der Unterscheidung. Ja, und jetzt sind die Apostel dran. Und so, und wir haben schon davon gehört, es gibt alle möglichen apostolischen Dienste und Leute, die sich Apostel nennen und vor allem Amerikaner, habe ich mir sagen lassen, deswegen spricht auch eine Amerikanerin zu uns. Nein, das ist gar nicht der Grund. Aber die Kirche in Amerika ist da in diesen Dingen etwas weitergegangen, als wir das hier gewagt haben zu gehen. Ja, und hat auch tolle Dienste und Leute hervorgebracht, die die ganze Welt bewegen. Joyce Meyer, schon mal gehört, Joyce Meyer? Denkt ihr, das ist apostolisch? Aber natürlich ist das apostolisch. Das ist ein Dienst, der die ganze Welt bewegt. Hallo? Ich weiß nicht, wie eine Frau das macht. Ich, keine Ahnung, also wie das geht und wie das, also ich übersteigt mein Verstehen, wie das geht. Wie viele Bücher hat die geschrieben? 50? Ich eifere ihr nach, aber werde sie wohl nicht einholen und hat ihre Fernsehshow und ihre Konferenzen und ihre Sozialarbeit und. Es ist ein Mensch, ein Dienst, der die ganze Welt bewegt. Ja, das ist natürlich vorbildlich und das kann uns alle positiv schockieren, was so einer tun kann, wenn er ganze Sache macht. Ja, naja, das ist mal so ein Beispiel, die Apostel. Ja, ich habe gesehen, Apostel heißt zunächst einfach nur Gesandter, ein Bote. Ein Apostel ist ein Bote und wir alle haben Teil an dieser Sendung des Gesandten und an dieser Botschaft des Boten, etwa im Missionsbefehl ist das ganz deutlich. Das wird in erster Linie den Aposteln gegeben, aber wir alle haben Teil daran und die ganze Gemeinde soll auch apostolisch werden. Amen. Die soll pastoral sein, die soll auch lehrfähig sein, die soll auch prophetisch sein, die soll auch evangelistisch sein, sie soll auch apostolisch sein, die ganze Gemeinde. Und eigentlich der fünffältige Dienst, ist mein Verständnis, rüstet die Gemeinde zu, damit sie so wird, als ganze Gemeinde. Nicht, dass die das schiebt auf ein paar Spitzenleute und die machen das dann, sondern dass die ganze Gemeinde so wird in ihrem ganzen Charakter. Habt ihr, könnt ihr das auch so sehen? Und dann habe ich gedacht, wenn man den Begriff des Boten weiterführt zu dem des Botschafters, so Embassy, hier so ein ja, die was weiß ich, die amerikanische Botschaft in Berlin, die Botschafter, die Diplomaten als Botschafter, die nicht nur eine Botschaft bringen als eine Message, eine, ja, eine Nachricht, eine Kunde, sondern die ihr Land vertreten. Ah, die ihr Land vertreten in einem anderen Land. Botschafter. Und ein Botschaftsgelände ist, nennt man, glaube ich, exterritoriales Gebiet. Also dieses Botschaftsgebiet gehört nicht zu dem Land, in dem es ist, sondern die amerikanische Botschaft ist amerikanischer Boden. Und da gelten amerikanische Gesetze in dieser Botschaft. Das ist ein Stück Amerika, ist diese Botschaft. Und wenn jemand nach Amerika unbedingt will, kann er mal in die Botschaft gehen. Schon ist er da. Und das mit dem Botschafter, denke ich mir, das ist eine ganz interessante Sache. Ein Botschafter ist ein Diplomat, mit Vollmachten ausgestattet, politisch immun. Und es heißt geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und ich glaube, da liegt ganz viel drin. Als Saulus zu Paulus wird, dann wird ja der Ananias zu ihm geschickt und soll dann also für den Saulus, der zu Paulus geworden ist, beten, dass er wieder sehend wird. Aber der Ananias wusste ja, dieser Saulus war der große Christenverfolger gewesen und er wollte nicht dahin gehen. Aber Gott sagte ihm, doch, geh mal hin, denn dieser Paulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige. Das ist ja doch wohl Botschafter, ne? Meinen Namen zu tragen vor Nationen und Könige und die Söhne Israel. So, das ist typisch die Berufung eines Botschafters. Er tritt auf im Namen seines Landes. Er vertritt die Interessen, die Absichten seines Landes in einem anderen Land. Er weiß, was es bedeutet, im Namen seines Königs zu sprechen. Er weiß, sich zu benehmen. In Diplomatenkreisen spricht man vom Protokoll einhalten. Ja, man muss alles, muss seine bestimmte Ordnung haben. Du kannst nicht dann zu einem König gehen oder zu einer Regierung gehen und du hast keine Ahnung vom Protokoll. Das muss alles entspricht einer bestimmten Ordnung, die viele Christen nicht die geringste Ahnung drüber haben und sich benehmen wie die Elefanten im Porzellanladen und sich dann wundern, dass sie rausfliegen. Weil sie wissen von Diplomatie nichts, gar nichts. Aber ein wirklicher Diplomat hat eine Diplomatenausbildung durchlaufen. Er kennt sich mit Recht aus, mit den Ansprüchen, mit dem Geist seines Landes, das er vertritt. Er kennt die Geschichte seines Landes, er kennt seine Verfassung, er kennt die Absichten seiner Obrigkeit. Er versteht ganz genau, was es mit Vollmachten, mit Befugnissen, mit Verträgen auf sich hat. Er wird der Bevölkerung seines Landes in dem fremden Land in jeglicher Hinsicht beistehen und ein Sprecher für sie sein. Das alles ist ein Botschafter. So machen es die Apostel mit der Gemeinde, die ja Gottes Volk im fremden Land ist. Die Welt ist ja nicht unsere Heimat, habt ihr schon gewusst? Ja, das wissen wir schon so, aber nun sind wir ja in ihr und müssen irgendwie zurechtkommen. Und vielleicht helfen uns die Apostel nicht ganz so heimisch in der Welt zu werden, weil wir hier Fremdlinge sind. Ja, das sind mal ein paar Gedanken von mir zum Thema Apostel und apostolisch. Und ich glaube, wir sind in Zeiten des Umbruchs. Wir sind in Zeiten, wo wir über viele Schwellen gehen müssen, über viele Grenzen, in denen wir uns vorher sicher gefühlt haben und alles ganz normal gelaufen ist. Dieses Normal gibt es nicht mehr. Das Normal hebt sich auf, das Normal wird das Unnormale und das Unnormale wird das Normale. Und jemand muss uns helfen, ja, wie kann man das verkraften, wie kann man damit umgehen, dass sich die Grenzen verschieben. Ich meine, wir haben dafür gebetet, dass Erweckung kommt, stimmt's? Wir haben dafür gebetet, dass die Grenzen sich verschieben, dass Kraft kommt, dass die Gaben kommen. Manche haben auch an die Frucht gedacht. Aber jedenfalls, wir haben diese Dinge gebetet und jetzt sind sie da, oder? Diese Dinge sind da. Überall auf der Welt hören wir davon, dass die Dinge sich verändern. Aber eben nicht nur im christlichen Bereich, sondern eben auch in der Welt. Alles ist im Umbruch, alles bricht zusammen, kollabiert. Alles muss sich neu ordnen. Ein neuer Tag bricht an. Sind wir bereit dafür? Nein, wir müssen es aber werden. Denn der Tag interessiert sich nicht dafür, ob du Lust hast oder nicht. Er kommt einfach. Und du kannst die Augen noch ein bisschen zumachen und sagen, nein, ich schlafe weiter. Nein, 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 es bleibt ganz bestimmt dunkel, ich sehe ja nichts. Aber wenn wir die Augen aufmachen, dann fangen wir an, den neuen Morgen auch zu sehen, dass das Licht kommt, dass das Licht aufgeht. Und dann wird das ganz schnell immer wärmer. Selbst wenn das morgens kalt ist, dann wird das, wenn die Sonne aufgeht in ihrer Kraft, dann ändert sich alles und alles wird sichtbar. Im Dunkeln kann man sich vieles einbilden, nicht so im Sonnenlicht. Es sei denn, du hältst die Hände vor deine Augen. Davon soll es manche geben.